Ich bin Fabian Kretschmer und du hörst das Beijing Briefing, der Podcast, der dir jede Woche die wichtigsten News aus China liefert, einordnet und kommentiert. Willkommen zur dritten Folge des Beijing Briefing. Aufnahmedatum ist Freitag, der 22. März. Heute schauen wir uns an, warum die Europäische Handelskammer in Peking vor chinesischen Überkapazitäten warnt und ob nun möglicherweise auch ein Handelskrieg zwischen der EU und China droht. Wir hören, welche Eindrücke der langjährige China-Experte Scott Kennedy von der Denkfabrik CSIS aus Washington während seines aktuellen Besuchs in der Volksrepublik gesammelt hat, und wir werfen einen Blick auf den massiven Betrug des Evergrande-Gründers Xu Jiayin. Los geht's! Ursprünglich war geplant, dass ich an dieser Stelle darüber reden würde, wie derzeit nicht nur der Frühling in Peking eingekehrt ist, sondern auch politisch ein paar zaghafte Öffnungssignale zu vernehmen sind. In diese Richtung habe ich auch zu Beginn der Woche beim Podcast des ORF-Korrespondenten Josef Dollinger argumentiert. Wer unser Gespräch hören möchte, Josefs Podcast heißt China verstehen und es ist überall verfügbar, dort wo es Podcasts gibt. Mittlerweile jedoch sehe ich vor allem einen massiven Kälteeinbruch, um mal bei der Wettermetapher zu bleiben. Denn erst gestern musste ich wieder einmal im Außenministerium einen Tee trinken, Hecha, wie man im Chinesischen so schön sagt. Worum es dabei ging, das soll vertraulich bleiben, aber nur so viel. Angenehm sind solche Gespräche sicher nicht und anstatt Tee wird einem dort mittlerweile auch Kaffee angeboten. Meine Zukunft in China scheint auf jeden Fall diesmal etwas ungewisser. Meine Zukunft in China scheint auf jeden Fall wieder etwas ungewisser. Was in dieser Folge auch immer wieder durchscheint, wie viel Porzellan in den letzten Jahren zerschlagen wurde. Ich würde argumentieren, wie viel Porzellan die Führung der Kommunistischen Partei zerschlagen hat. Ganz egal, ob für europäische Unternehmen, internationale Investoren oder westliche Akademiker, das Vertrauen ist wirklich angekratzt. Erst vor kurzem hat mir ein südkoreanischer Diplomat erzählt, dass die Botschaft hier in Beijing noch vor wenigen Jahren eigentlich die beliebteste Standortwahl war. Mittlerweile sei es eigentlich schwer, überhaupt noch Leute zu finden, die gerne nach China kommen wollen. Das sei bedauerlich, aber wem könne man es verübeln? Denn die Kommunikation sei teilweise sogar richtig feindselig im Ton. Nun, dem habe ich wirklich nichts hinzuzufügen.
I cannot imagine that Europe will accept sort of the accelerated deindustrialization because, you know, China is exporting low demand in China. Our expectation is also on basis of what we've already seen that Europe will react. And our hope is of course that China will read these signals and work with Europe to ensure that it doesn't come to that.
Das ist Jens Eskelund, Präsident der Europäischen Handelskammer in Peking. Als Däne ist er besonnen, ja fast schon skandinavisch kühl. Aber zwischen den Zeilen merkt man dann doch die deutlichen Emotionen, die hinter der Fassade hochkochen. Das Szenario, wovor Eskelund warnt, als er am Mittwoch die neue Studie seiner Handelskammer im Four Seasons vorgestellt hat, ist nicht weniger als ein möglicher Handelskrieg. Ja, ihr habt richtig gehört, auf einmal warnen auch Europas Wirtschaftsvertreter vor chinesischen Überkapazitäten und den Folgen der Industriepolitik hier. Das kannte man ja vor allem von Donald Trump. Der Ex-US-Präsident hatte erstmals massive Strafzölle eingeführt, um das eigene herstellende Gewerbe gegen chinesische Dumpingimporte zu schützen. Joe Biden hat diesen Kurs eigentlich nicht nur weitergeführt, sondern teilweise massiv verschärft, vor allem auch im Technologiebereich. Europa hatte sich eigentlich immer stets auf den freien Handel berufen und an den guten Willen der chinesischen Regierung appelliert. Seit jedoch auch die eigenen Kernindustrien bedroht sind, hat sich die Rhetorik gewandelt. Man muss sich nur mal die neuesten Entwicklungen anschauen. Die europäische Solarindustrie, die brachte noch vor wenigen Jahren weltweite Marktführer hervor und nun steht die Branche am Abgrund. Das Schweizer Unternehmen Meyer Burger zum Beispiel hatte erst vor kurzem den Betrieb seiner Fabrik im sächsischen Freiberg gestoppt. Es gibt sicher mehrere Gründe für den Niedergang dieses Industriezweigs, aber ein wesentlicher Punkt, ein Hauptgrund, liegt außerhalb der eigenen Kontrolle. Es sind chinesische Dumpingprodukte, die den Weltmarkt fluten und damit die Preise zerstören. Die chinesischen Produkte sind um die Hälfte günstiger. Warum? Weil sie auch massiv durch wettbewerbsverzerrende Subventionen der chinesischen Regierung gefördert werden. Auch bei Elektroautos droht nun, sich ein ähnliches Szenario zu wiederholen, auch wenn es dort vielleicht nochmal ein Sonderfall ist. Aber Fakt ist, die Überkapazitäten sind Teil des chinesischen Systems. In diesem System gibt es zu wenig Marktkräfte. Der Staat subventioniert flächendeckend. Er gibt auch en detail Produktionsquoten vor Und am Ende werden Überkapazitäten und Überschüsse produziert, die dann auf die Weltmärkte abgestoßen werden. Nun, eine solche Kritik ist nicht ganz unproblematisch, denn insbesondere bei jenen Zukunftstechnologien, die ja auch die globale Energiewende beschleunigen, ist es schon ein ziemlicher Drahtseilakt, den Chinesen hier Übereifer vorzuwerfen. Und oftmals heißt es auch von chinesischen Regierungsvertretern, dass ihre eigene Industriepolitik ja auch den Konsumenten im globalen Süden zugutekommt mit den günstigen Preisen und dass der Westen dort teilweise auch scheinheilig argumentiert oder bloß aus eigenen Interessen. Ja, das kann man zumindest teilweise so sagen, aber Fakt ist, China höhlt das produzierende Gewerbe seiner Handelspartner aus. Das hat die USA getroffen und nun trifft es die Europäische Union. Die prüft derzeit ebenfalls Gegenmaßnahmen. So gibt es mehrere Untersuchungen, inwieweit chinesische Subventionen der europäischen Wirtschaft schaden können. Die Ergebnisse stehen noch aus. Aber es scheint wahrscheinlich, dass es zumindest auch zu kleineren Strafmaßnahmen kommt. Und sollte das der Fall sein, dann ist sicher, dass die Chinesen reagieren werden, dass sie ebenfalls Gegenmaßnahmen einführen werden. So entsteht dann eine Eskalationsspirale, die schnell auch außer Kontrolle geraten kann. Einen vollständigen Handelskrieg halte ich nach wie vor für unwahrscheinlich. Aber ausgeschlossen ist es nicht. Der Ton zwischen Brüssel und Peking wird in jedem Fall auch wirtschaftlich deutlich rauer. Scott Kennedy von der renommierten Denkfabrik CSIS aus Washington ist einer der wenigen amerikanischen Experten, der auch während der Pandemie nach China reisen konnte. Das hat ihm nicht nur Zehntausende Dollar an Flügen und Hotels gekostet, sondern auch etliche Wochen an Quarantäne erfordert. Ich finde das durchaus beachtlich und ich meine das unironisch. Kennedys Einsatz dafür, dass der wissenschaftliche Austausch zwischen den zwei Ländern eben nicht abbricht, war ihm auch einen Preis wert. Derzeit ist Kennedy wieder einmal in Peking unterwegs, man kann ja wieder auch ohne Strapazen reisen. Er hat sich mit dem Korrespondentenclub getroffen und zwar im Schutz einer Botschaft. Das lässt natürlich auch schon tief blicken, dass dies notwendig ist. Ich war dabei, habe seinen Worten gelauscht und ich würde gerne ihn in seinen O-Tönen im originalen Englisch schildern lassen, welche Eindrücke er hier gesammelt hat während seiner Reise bisher. Hört zum Beispiel selbst rein, wie deutlich sein Urteil über den Status quo der chinesischen Wirtschaft ausfällt.
People were expecting China to have a rapid recovery out of the pandemic. That's not occurred. The economy has grown much more slowly. The sense of despair and loss of confidence is highly palpable, no matter who you speak with. And I've seen that in a whole variety of different ways in hearing voices from the Chinese private sector, from scholars, from others. This is probably something that you all have encountered as well. And because people don't have a sense of what the future will be. So given the fact, the difficulties of the pandemic and the exit from the pandemic, the crackdown on private sector, the tensions with the United States, the fall of the housing market, that has all combined to lead to this loss of confidence that you sense domestically, and I've encountered that in my trip so far.
Interessant finde ich auch, welche Eindrücke er in den USA gesammelt hat, also wie dort über die chinesische Wirtschaft teilweise debattiert wird.
I went to a conference in Miami a month ago, of institutional investors, and it was clear to me that they had a debate 6 to 9 months ago about over the question, is China investable? And they had all answered that question, no. And they all had pulled their money out of China.
Natürlich ist die Gretchenfrage, warum die Dinge so sind, wie sie sind. Und ich finde, Scott Kennedy hat auch hier einen interessanten Punkt aufgeworfen.
By the analysis of many in outside observers, China is no longer pursuing reform and opening. It is not approaching management of its economy and society through a lens of trying to restrict the intervention of government and the party in markets and people's daily lives, but actually increasing. It is not focused primarily on adapting to the rules of the international system, but changing those rules or not following those rules. If China returned to the course of reform and opening, I think the U.S.-China relationship and China's relationship with many others would improve dramatically. China has figured out how to worsen its relationship with just about everybody at the same time. And that's not something that is a product of some conspiracy in Washington. That's a product of Chinese actions.
Ganz egal, wie man zu Chinas Politik steht, Fakt ist, Xi Jinping hat diesen Kurs ganz bewusst eingeschlagen. Er hat sich vom Westen abgewandt, hat sich auch gegen ein internationales System entschieden, unter dem ja China auch massiv Nutznießer war. Die USA hatten meiner Meinung nach unter Bill Clinton noch und in gewisser Hinsicht auch unter Barack Obama ihre diplomatische Hand ausgestreckt. Xi Jinping hätte sie durchaus greifen können. Er hat sich aber für einen anderen Weg entschieden. Ein paar Milliarden hier, ein paar Milliarden da und irgendwann kommt dann schon eine ganz ordentliche Summe zusammen. Die Rede ist natürlich vom Evergrande-Gründer Xu Jiayin. Dieser soll laut den Pekinger Aufsichtsbehörden die Bilanzen seines Unternehmens in den Jahren 2019 und 2020 um umgerechnet rund 80 Milliarden Euro geschönt haben. Man muss sich die Dimension mal vor Augen halten. Bei Wirecard, dem größten Finanzskandal in der deutschen Geschichte, sprach man von fehlenden 1,9 Milliarden Euro. Ein Vierzigstel also von dem Betrag, den Evergrande hinzugedichtet hat. Xu Jiayin wurde längst wegen vorheriger Vergehen verhaftet. Vielleicht sitzt er auch in Hausarrest und genießt seine Freizeit, wer weiß das schon. Die Strafe für seine Bilanzfälschung ist neben der klassischen Geldstrafe allerdings ziemlich ironisch. Er wurde lebenslänglich vom Handel mit chinesischen Aktien ausgeschlossen. Nun, wer will denn überhaupt noch auf einen solchen Markt Aktien kaufen, wo Unternehmer einfach scheinbar unbemerkt ihre Bilanzen um Dutzende Milliarden manipulieren können? Dieser Podcast ist sicherlich keine Anlageberatung, aber ich persönlich rate ganz entschieden davon ab, chinesische Aktien zu kaufen. Das war's für diese Woche. Danke fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann kannst du das Beijing Briefing gerne abonnieren und weiterempfehlen. Wenn du Fragen hast, dann schreib mir unter beijingbriefing@gmail.com, Beijing Briefing zusammengeschrieben in einem Wort. Bis zum nächsten Mal. Xia zijian.